In dieser Folge erfährst du, warum ein etablierter Filmemacher jetzt als Gärtner arbeitet und sich für Nachtfalter und Streuobstwiesen stark macht. Ganz herzlich willkommen hier bei Grüner geht immer, gesünder und smarter auch. Ich bin Silvia und ich freue mich riesig, dass du eingeschaltet hast. Auch in dieser Folge habe ich wieder einen Gast, der dir ja einfach ein Beispiel dafür gibt, wie es einem gelingen kann, seinem Herzen zu folgen, das zu tun, ja, was einem wirklich liegt und dabei die Welt ein ganzes Stück besser zu machen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Lauschen. Ganz, ganz herzlich willkommen, lieber Christoph Schuch hier bei Grüner geht immer. Ich freue mich riesig, dass du hier bist.
Ja, vielen Dank, Silvia, für die Einladung.
Du bekommst von mir auch erstmal die Grüner geht immer Einstiegsfrage. Ich weiß, darauf bist du nicht vorbereitet, weil das habe ich dir nämlich nicht vorher verraten. Ist ein bisschen gemein, diese Frage. Und zwar lautet die: Hast du eine Lieblingspflanze? Und wenn ja, welche? Und wie trägt diese Pflanze dazu bei, aus deiner Sicht, dass diese Welt ein bisschen besser ist?
Lieblingspflanzen habe ich so einige. Früher waren es die Farne, dann sind es auch oft die Bäume, die Buchen, die Eichen. Mittlerweile arbeite ich auch schon viele Jahre mit heimischen Wildstauden. Und da mag ich halt das Lungenkraut, die Schlüsselblume. Das sind also die Sachen, die jetzt am Start sind. Und gerade diese Wildstauden, die ich so mag und die ich selber auch mit produziere, die tragen natürlich sehr viel bei zur heimischen Biodiversität. Die ernähren sehr viele Insekten.
Ja, ich weiß jetzt gar nicht, wie ich dich am besten vorstellen soll, weil du bist ja total vielfältig. Alles hat jedoch irgendwie mit der Natur zu tun. Also du bist Filmemacher und ich habe dich vorletzten Freitag auch angekündigt als Barkeeper für Nachtfalter. Und zudem befasst du dich auch noch viel und arbeitest mit zum Schutz der Streuobstwiesen, also Landschaftspflege, und arbeitest dann auch noch in gärtnerischem Zusammenhang mit Menschen mit Handicap zusammen. Wie passt es denn alles zusammen? Und erzähl uns mal einfach so ein bisschen mehr darüber, vor allen Dingen natürlich, was ein Barkeeper für Nachtfalter ist.
Ja, das ist tatsächlich, hört sich so an, dass ich eigentlich fast nur noch am Arbeiten bin. Momentan auch manchmal so vor, auch wenn ich ganz gerne die Natur privat genieße, ob es jetzt im Garten ist oder auf dem Fahrrad, über die Wiesen und Wälder oder durch die Wiesen und Wälder. Wie hängt alles zusammen? Ich bin groß geworden bei Frankfurt am Main in einem großen Garten. Meine Eltern kommen aus dem Dorf in Rhein-Hessen, sind ins Rhein-Main-Gebiet gezogen. Ich bin da groß geworden. Der Garten war immer ein Bezugspunkt für uns, immer zum Spielen. Auch wurde immer viel investiert in diesen Garten an Zeit und auch an Geld. Und mit dieser Liebe zum Garten bin ich eigentlich aufgewachsen. Habe dann nach dem Abitur eine Lehre als Landwirt gemacht. Habe mich aber dann während dem Zivildienst entschieden, visuelle Kommunikation mit Schwerpunkt Film zu studieren. Habe Film studiert in Kassel und Lissabon. Habe auch dann 25 Jahre als professioneller Dokumentarfilmer gearbeitet auf allen Kontinenten und meistens an dieser Schnittstelle Mensch-Natur. Da sind sehr viele Filme entstanden, ob es über Gartendesigner und Gartendesignerinnen war, ob es über Naturthematik war, Hochwasser und Auen, Renaturierung, solche Sachen, ganz wissenschaftlich teilweise oder populärwissenschaftlich auch. Und dann kam aber nochmal so ein Punkt, wo ich sagte, ich möchte gerne was Konkretes machen. Also spätestens als die nette Arte-Redakteurin zu mir sagte, als ich einen Film machen wollte über das Aussterben des Feuersalamanders: Ja, Christoph, was kann der Feuersalamander denn noch außer aussterben? Da habe ich auch so gemerkt, ja, okay, das ist dann doch manchmal schon fast ein bisschen zynisch oder mit den Medien alles nur machen zu wollen. Und war schon länger der Wunsch, konkreter wieder was mit der Natur zu machen. Auch diese Gartenfilme, die ich gemacht habe, haben mich ja trotzdem inspiriert, letztlich selber Gärtner zu werden. Ich habe dann in der Werkstatt für Menschen mit Handicap eine Gärtnerei so umgekrempelt, die bis dahin ein klassisches Angebot hatte, stiefmütterlichen Geranien. Das gibt es auch immer noch. Mhm. Ich habe es aber geschafft, eine ganze Abteilung aufzubauen. Und wir sind auch die größte mittlerweile in der Gärtnerei mit 15 Menschen mit Handicap. Wir produzieren heimische Wildstauden, haben da knapp 100 Arten von der Ackerwitwenblume bis zum Zimbelkraut, also Mauerblümchen. Wir machen da Bio-Junggemüse für Acker e.V., dieses bundesweite Start-up, was in die Schulen geht. Wir produzieren ganz viel Gemüse für die Gemüseheldinnen in Frankfurt und andere Solawis in meinem Gebiet. Und ja, ernten Wildkräuter für Biokisten. Genau. Und jetzt kam noch was dazu. Jetzt bin ich noch Geschäftsführer vom Landschaftspflegeverband Main-Taunus. Das teile ich mir mit einer Kollegin. Und da kann ich also noch mal konkreter Naturschutz machen. Also gestern war ich gerade bei einem Landwirt auf einer Wiese. Wir wollen eine Kennartenschulung machen mit Landwirten. Da geht es darum, die können Förderung bekommen, wenn sie bestimmte heimische Wildpflanzen auf ihren Wiesen haben. Und wir wollen Landwirte darin schulen, das zu finden, auch mit einer App und ja, Flora Incognita. Und ja, war ich zum Beispiel mit dem Landwirt unterwegs. Und davor habe ich meine beiden Kollegen am Mainufer besucht, die da ein Weidenprojekt machen, das ich sozusagen auch mit zu verantworten habe. Also es ist gerade sehr, sehr bunt, ja, das Thema angeht. Und das Film im Moment sehr wenig dadurch, ja.
Okay, jetzt hast du natürlich das, wo viele wahrscheinlich am neugierigsten sind, verschwiegen bisher. Was ist denn ein Barkeeper für Nachtfalter oder was ist eine Nachtfalterbar?
Ich habe es eben gerade gemerkt, ich habe es glatt vergessen, will nicht verschwiegen, aber es ist eigentlich ganz gut. Da kann ich jetzt noch mal das selber in Ruhe erklären. Ja, letztes Jahr meinte so die Ulla Schuch zu mir, die nicht mit mir verwandt ist, aber ja, wir arbeiten ja zusammen oder ich bin auch in ihren Kursen und sie hat mir Filme gezeigt. Ulla meinte, ja, in Frankfurt ist so ein Biodiversitätswettbewerb ausgeschrieben. Christoph, hast du dann Lust, irgendwas einzureichen? Und hatte ich dann kurz überlegt und hatte die Idee und habe mir dafür noch eine befreundete Biologin, die Monika Peukert aus Frankfurt, die da in Frankfurt wirklich seit Jahrzehnten jeden Stein und jede Wiese kennt, ins Boot geholt. Und wir haben zusammen das Konzept geschrieben, Nektarbar für Nachtschwärmer. Da geht es darum, dass wir vor allem den Nachtfaltern Futter bieten wollen. Es gibt Untersuchungen, wissenschaftliche in England, gerade eine Studie, also dass zum Beispiel die Nachtfalter, vielleicht so ein bisschen despektierlich als Motten manchmal bezeichnet, dass die oft viel diverser zum Beispiel unterwegs sind, was das Bestäuben angeht von Pflanzen, als jetzt die normalen Honigbienen. Also es ist ein wichtiger Faktor, sind die Nachtfalter, und die sind natürlich von vielen Seiten bedroht, ob es die Lichtverschmutzung ist, ob es natürlich der Habitatverlust ist. Aber auch, ja, so der Nahrungsverlust, ja, das kennt jeder. Und da wollen wir also Nektarbars anlegen. Das können Hochbeete sein. Lieber sind uns aber größere Staudenbeete mit besonderen Pflanzen, wo die erwiesenermaßen besonders attraktiv sind für die Nachtfalter. Und das geht jetzt los, dass wir im Frühjahr die ersten drei Beete jetzt anlegen können in Frankfurt-Main.
Das hört sich ja gut an. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Also ihr wollt praktisch mit diesen Beeten Nachtfalter ein Stück weit ernähren, damit die dann auch wiederum einfach da sind und diverse andere Pflanzen auch bestäuben. Also habe ich das mit dem, wie hast du es ausgedrückt? Sie bestäuben divers.
Ja,
Also sie sind einfach für viele verschiedene Pflanzen
genau.
zuständig.
So ein Honigbienenstock, da geht ein Volk vielleicht dann mal auf Raps oder Lindenblüten oder sonst was. Und die Nachtfalter, vielleicht ähnlich wie die Hummeln auch, die Wildbienen, und aber haben nochmal ganz andere Pflanzen als Zielgruppe. Also das sind Pflanzen, die zum Beispiel nachts einen besonderen Duft verströmen. Das können also die Leimkräuter, die Silenen sein, die Nachtviole. Das Seifenkraut, das sind bestimmte Pflanzen, die nachts einen Duft verströmen oder die heller sind. Also nicht diese klassischen Pflanzen, die man am Tag eher so sieht und das Gefühl hat, die wollen sagen: Hallo, hallo Biene, bestäube mich so, indem sie halt besonders knallig aussehen. Und nachts sind andere Pflanzen am Start. Und letztlich geht es denen natürlich auch darum, ja, sich selbst fortpflanzen zu können. Und wir wissen, mit den drei, vier Beeten, die wir da jetzt anlegen werden in Frankfurt, das ist ja klar, damit können wir jetzt nicht die Nachtfalter in Frankfurt ernähren oder retten. Wir wollen aber versuchen, da möglichst viel, ja, in die Gesellschaft reinzukommen Also wir wollen das auch ein bisschen anders teilweise aufziehen, wenn wir diese Beete dann bestücken. Wir wollen versuchen, ein paar andere Zielgruppen abzuholen. Also die üblich Verdächtigen, die sowieso wissen, dass wir einen großen Artenschwund haben und was tun müssen. Und ja, die Nachtfalter, die haben genau so ein bisschen so ein Nischendasein, gelten erstmal als nicht besonders attraktiv, aber bei genauem Hinschauen sind das schon sehr interessante, ja, Mitlebewesen.
Mir kommt ein bisschen so vor, als hättest du so einen Hang zu, ich sag mal, Nischen der Nachtfalter. Du arbeitest mit Menschen mit Handicap, die ja auch ein bisschen so am Rande oft unserer Gesellschaft stehen. Auch Streuobstwiesen sind jetzt so im ersten Moment nicht unbedingt das, was so richtig sexy ist, sage ich mal. Wie kommt es dazu? Also, dass du da so achtsam bist, diese Menschen und Tiere auch mitzunehmen und Pflanzen.
Ja, ich habe mal die letzte Zeit natürlich öfters nachgedacht über die Nachtfalter. Und habe ich auch so gesagt, so die Nachtfalter, das ist so ein bisschen so das Lumpenproletariat der Insektenwelt, ja. Also da gibt es die Bienen, die sind gut organisiert und fleißig, gelten die Ameisen sind ja auch staatlich gut organisiert und die Schmetterlinge, die tagsüber rumfliegen, gelten als ja Edelsteine der Lüfte. Genau, und die Motten sind so ein bisschen so die Underdogs, aber auch so ein bisschen die Punks, ja. Auf der anderen Seite, ich habe vor knapp 10 Jahren einen Film gedreht, Butterfly Stories von Menschen und Schmetterlingen. Da habe ich ganz viele Sachen vermischt. Das ist dokumentarisch, ist aber auch teilweise szenisch gedreht. Das ist auf 4 verschiedenen Kontinenten. Wir sind in Nordamerika mit diesen Monarchfaltern unterwegs, die von der kanadischen Grenze in den USA bis nach Mexiko fliegen. Wir sind aber auch im Urwald in Ecuador und Thailand und dann sind wir nachts beim Leuchten dabei. Und da ging vielleicht diese Faszination für die Nachtfalter los, weil bei näherem Hinschauen sind das schon ganz interessante Wesen, die sehr bizarr aussehen können, nicht so farbig. Aber ich war früher so auch eher in meiner Teenie- und Jugendzeit auch eher so dann so New und Dark Wave, also unterwegs, eher dann auch mit den schwarzen Klamotten und dem Nietengürtel und nicht so ganz der bunte Popper oder so. Also so in meiner Generation weiß man noch, was das ist. Ja, das sind Nischen, das stimmt, da hast du recht, Silvia. Das Streuobst auf der anderen Seite bei uns im Rhein-Main-Gebiet ist das ein ganz großes Thema. Ganz wichtig, ich mache auch gerade einen Baumwartkurs mit und das sind viele Leute, die das in den letzten Jahren im Rhein-Main-Gebiet machen, auch junge Familien, die oft Lust haben. Und die Streuobstwiesen sind doch in unserer Region, also wo ich jetzt lebe hier in Wiesbaden, aber auch so bis Frankfurt-Wetterau darüber hinaus, aber auch in Nordhessen, aber auch in Baden-Württemberg, ganz, ganz wichtig, auch als Habitat, ja, ist viel mehr Artenvielfalt unterwegs als im Wald zum Beispiel. Durch dieses Offenland, durch diese gemischte Struktur. Und genau, bei unserem Landschaftspflegeverband versuchen wir natürlich viel für die Streuobstwiesen zu machen, aber generell sind wir halt eine Schnittstelle zwischen der Landwirtschaft, zwischen den Kommunen im Landkreis und dem Naturschutz. Also ganz in die Nische bin ich nicht, aber das stimmt, so ein Hang für Skurrilitäten oder auf den zweiten Blick was schön zu finden, das habe ich schon, da hast du recht.
Wunderbar. Jetzt tust du ja wirklich viel. Also ich habe so das Gefühl gewonnen, du kannst eigentlich gar nicht mehr tun, weil der Tag einfach nicht mehr Stunden hat. Hast du trotzdem manchmal das Gefühl, es ist nicht genug, was du tust, um ja ein bisschen zu einer besseren Welt beizutragen? Kennst du das?
Ja, das Gefühl kenne ich. Also genau, bei mir muss ich sagen, also meine Kinder sind erwachsen. Ich habe einfach jetzt auch mehr Zeit. Ich kann mich wieder mehr so meinem Beruf oder der Berufung widmen. Ja, das Filmemachen habe ich jetzt ganz eingestellt. Ich habe vor 2, 3 Jahren, also während den Corona-Lockdowns, habe ich meinen letzten langen Film gedreht. Bin ich von Frankfurt Main nach Frankfurt Oder gelaufen, weil man konnte ja nichts anderes machen, außer laufen. Das war erlaubt. Und als so der erste Lockdown gelockert wurde, bin ich los mit einer Kamerafrau aus Frankfurt, die mit dem E-Bike, ich zu Fuß. Und für mich war das erstmal ein schöner Abschluss. Da ging es auch viel um Klimawandel unterwegs oder um ja, politische Entwicklungen der Gesellschaft, aber auch um Kultur und um Spirituelle Sachen, um die Nacht ging es auch. Also das war auch schon in diesem Film Thema. Und jetzt mache ich am den Nachtfaltern eigentlich da weiter. Bei dieser Nische, bei diesem anderen Teil des Tages, der immer ein bisschen obskurer ist. Aber dann war für mich, dachte ich, das ist ein guter Abschluss erstmal mit den Filmen. Und ich habe gedacht, ja, die letzten 10 Jahre bis zur Rente, ich bin jetzt Ende 50, da will ich wirklich ganz konkret alles für den Naturschutz machen. Und diese Gärtnerei, wo ich arbeite, da habe ich einfach viel auf den Weg bringen können und dürfen. Ich hatte da eine Chefin, die jetzt aber auch leider schon in Rente ist, die einfach mir das zugetraut hat, als Quereinsteiger, als Filmemacher, ja, irgendwie plötzlich eine Gärtnerei in eine ganz neue Bahn zu lenken. Und da haben wir jetzt einfach unser Wildstaudensortiment und das läuft. Und dann war für mich so der Punkt zu sagen, okay, vielleicht kann ich jetzt nochmal irgendwo nochmal konkreter Naturschutz machen. Weil natürlich, wenn du in der Werkstatt arbeitest mit Leuten mit Handicap, ist das natürlich auch eine soziale Sache. Also da spielen auch andere Dinge eine Rolle. Viele pädagogische Sachen spielen eine Rolle. Das Ökologische ist natürlich eigentlich eine tolle Sache, wenn man das soziale Engagement mit dem Ökologischen verbinden kann. Eigentlich ist das Beste ever, denke ich. Aber mir war es jetzt auch nochmal wichtig, wirklich konkreter noch Naturschutz zu machen. Also bei unserem Landschaftspflegeverband, wir sind zuständig für ein paar Tierarten, die Grauammer, den Steinschmätzer, die so kurz vorm Aussterben sind bei uns im Landkreis, der Hamster, der Feldhamster. Und das ist okay, dass man da versucht, irgendwie noch was zu retten, was zu retten geht, ja. Ich weiß zwar auch, das ganz große Ding können wir ja damit nicht machen. Ich kann halt nur versuchen, da zu wirken, wo ich selber aktiv bin. Ja, und das sind halt so Sachen da wie die Nachtfalter oder die Streuobstwiesen.
Kennst du Momente, wo du die Hoffnung verlierst? Also, dass das irgendwie einfach gar keinen Sinn hat, so kleinteilig da zu arbeiten?
Ja, ich bin natürlich ein sehr, oder das heißt natürlich, ich bin ein sehr politischer Mensch, bin im Rhein-Main-Gebiet mit der Stadtbahn-West-Bewegung groß geworden, da war ich sehr jung damals. Als diese ganze Sache eskaliert ist mit dem Ausbau des Frankfurter Flughafens, da hat man schon sehr viel, auch damals schon Frustration erlebt. Man konnte da 100.000 Unterschriften sammeln und dann sagte die Politik, ja, zählt aber nicht, weil das ist ja ein Bundesgesetz und das ist hier Landesgesetz, eure Volkszählung oder euer Volksbegehren. Und diese Dinge, das war, gab viele frustrierende Momente für mich so in meiner politischen Laufbahn oder in meiner Art, wie ich die Dinge betrachte. Und ja, jetzt haben wir noch einen Krieg statt irgendwie Geld für den Klimaschutz und den Umbau der Gesellschaften ja, bereitzustellen. Produzieren wir Waffen ohne Ende, kaufen Fracking-Gas ein. Es ist alles sehr gruselig. Ich kann jetzt nicht behaupten, dass ich das jeden Tag denke, dass ich das cool finde und glaube, dass das alles gut geht. Ich hoffe halt, dass man wirklich möglichst viele Arten retten kann. Also ja, der Feuersalamander ist kurz vorm Aussterben durch so einen Hautpilz, der letztlich durch die Globalisierung nach Deutschland gekommen ist. Und wenn es da Leute gibt, die einfach schaffen, Arten zu erhalten, finde ich das schon mal sehr, sehr wichtig. Dass wir dieses Klima so nicht behalten werden, das dürften wir uns irgendwie auch langsam darüber im Klaren sein, weil ja jedes Klimaziel, was da ausgerufen wird, eigentlich gerissen wird und überhaupt ja, es wird ja gar nicht umgesteuert im Konkreten. Ja. Von daher sehe ich das schon, aber natürlich müssen wir weitermachen mit dem, was wir.
Also verstehe ich das richtig, dass du deine Hoffnung im Kleinen findest?
Ja, weil den großen Wurf, den werde ich nicht mehr hinbekommen. Und wenn ich das so sehe, wie Politik und Wirtschaft agieren, sehe ich auch irgendwie gar nicht, dass da eine wirkliche Änderung stattfindet. Das ist viel Greenwashing und was nützen uns die ganzen CO2-Bepreisungen? Das sind ja alles eigentlich nur so Fake-Sachen, wo was hin und her geschoben wird. Das vermindert ja gar nicht irgendwie CO2-Ausstoß. Also wir müssen damit leben. Und wir in Europa, in Deutschland, werden es vielleicht nicht ganz so schlimm abkriegen wie andere Länder, ja, die vielleicht viel weniger emittieren als wir in Deutschland und sonst wo im Westen, aber ich kann es nicht ändern, ja.
Naja, ich denke, du änderst schon ziemlich viel durch das, was du einfach tust und auch, dass du es hier teilst und was du mit deinen Filmen schon geteilt hast. Ich glaube, das ändert schon ziemlich viel. Und das ist ja auch das, wofür dieser Podcast hier Mut machen soll, dass jeder und jede einfach das tut, wo das Herz schlägt, egal ob es für Nachtfalter schlägt oder für irgendwas anderes. Genau dazu will ich ja mit dem Podcast ermutigen. Und das, finde ich, gelingt dir ziemlich gut, dazu ermutigen.
Ja, danke. Das hat jetzt auch vieles negativ angehört, aber genau, man kann ja auf der anderen Seite einfach selber anfangen. Also anfangen, einfach was machen, ja. Und das habe ich auch in einem Film erlebt. Vor ein paar Jahren habe ich in Manchester, da ging es um was ganz anderes. Es gibt ja zwei große Fußballclubs in Manchester und der eine, Manchester United, hat eine große Tradition. Der wurde auch von einem amerikanischen Milliardär gekauft. Und die Leute haben zwar alle protestiert, die Fans, aber geändert hat es nicht. Dann haben die einfach ihren eigenen Verein gegründet und wir durften dabei sein mit einer Reportage. Einige Jahre später, da sind die mehrmals aufgestiegen und hatten dann ihr eigenes Stadion eingeweiht. Also ich will damit sagen, wenn man selber anfängt, was zu machen, wenn man sich zusammentut, ja, kann man sehr viel erreichen.
Jetzt hast du ja einige spannende Filme angesprochen. Wo können denn unsere Hörerinnen und Hörer die sehen, wenn sie Interesse dran haben?
Ja, das ist eine gute Frage. Es gibt also auf meiner Seite, Webseite ist www.avantifilm.com, Avantifilm. Das sind erstmal so eine Übersicht, gibt es da über meine Filme, so die größeren Filme, die sind nochmal ein bisschen genauer beschrieben, da gibt es auch mal einen Trailer dazu. Von manchen konnte man jetzt DVDs kaufen, ja, viele sind im Fernsehen gelaufen, aber wenn dann das irgendwann abgelaufen ist, ja, dann kommen die auch nicht unbedingt so schnell wieder. Es gibt so ein Evergreen, das Rätsel von Tunguska. Da habe ich über dieses Tunguska, diesen Riesenknall in der russischen Taiga gedreht, der 1908 passiert ist. Der läuft immer wieder mal so hoch und runter im ZDF und den ZDF-Töchtern. Kaufen kann man jetzt konkret demnächst die Filme online, die neue Gartenkunst wird wieder aufgelegt von der Ola Schuch. Das finde ich sehr schön. Also das war eine Reihe, die habe ich für Arte produziert. Also ich war der Autor und der Regisseur der Reihe. Der Wiesbadener Filmfirma hat das produziert und wir haben das zusammen mit ZDF Arte umgesetzt. Das lief über 5 Jahre, das ganze Projekt. Ich hatte sehr lange gesucht. Mit meiner Idee, ich wollte was über Gärten machen und hatte festgestellt, so gegen Ende des 20. Jahrhunderts, dass das Thema Garten plötzlich wieder ein bisschen mehr in der Gesellschaft war. Dass es auch mehr wieder, sagen wir mal, als Kunst wahrgenommen wurde. Aus meiner Sicht gab es im 20. Jahrhundert eine lange Durststrecke in der Gartenkunst. Man kannte jetzt noch im 19. Jahrhundert vielleicht die Landschaftsgärten, es gab dann so die Volksparks. Klar, dann gab es irgendwie das Bauhaus, aber es gab lange so in der Richtung nicht viel und dann ist auf einmal sehr viel entstanden. Und da habe ich das Interesse bekommen, ja, mich mit dem Thema filmisch zu beschäftigen, mit dem ich mich sowieso immer beschäftigt habe, also mit dem Garten. Und da konnte ich 13 Filme drehen. Wir waren ein Team, das also dann wirklich bis Australien und Bali und Tokio am Ende gereist ist. Eigentlich hieß meine Idee am Anfang Gärten Europas. Kam aber alles so gut an, dass wir also wirklich immer weiter andere Gärtnerinnen und Gärtner noch besuchen konnten. Genau, und diese Reihe wird es demnächst geben. Da werde ich auch ja, ein kleines Online-Seminar machen in diesem Format von der Ola Schuch, Gärten der neuen Zeit. Vielleicht kannst du daher nochmal was dazu sagen. Also da werden zum Beispiel diese 13 Filme, die sind jeweils knapp eine halbe Stunde, porträtieren immer eine Gartendesignerin oder einen Gartendesigner. Es waren leider sehr viele Gartendesigner damals. Ist ein paar Jahre her. Ich würde es heute mittlerweile auch ein bisschen, wie gesagt, anders noch ansetzen. Aber es sind alles sehr, sehr spannende Menschen, unheimlich interessante Leute. Nicht jeder ist irgendwie gelernte Landschaftsarchitektin. Der eine war Plattenproduzent, der andere Philosoph, Textildesigner und plötzlich machen die irrsinnig tolle, schöne Gärten. Und das war, ja, das war das Thema, zu zeigen, was möglich ist an so einem Ort wie dem Garten. ja für uns viele, glaube ich, ein ganz besonderer Ort ist, ja.
Ja. Ja, also ich verlinke natürlich in der Podcast-Beschreibung dann diesen Workshop, den du geben wirst ich habe es mir aufgeschrieben, am 5.4., also zum Zeitpunkt der Ausstrahlung dieses Podcasts, dann in der darauffolgenden Woche am Freitagnachmittag um 16 Uhr. Und das ist kostenfrei, das Ganze. Also ihr könnt einfach auf den Link klicken und euch dafür anmelden und könnt dann einfach noch mehr von Christoph erfahren und vor allen Dingen über diese Filme. Jetzt habe ich noch eine abschließende Frage zu dem Thema Gärten. Also klar, man kann natürlich so einen Garten schön naturgemäß gestalten und damit zur Biodiversität beitragen. Gibt es aus deiner Sicht noch mehr, was so ein Garten kann, damit ja ich sag's immer so, unsere Welt ein bisschen besser wird?
Ja, ist ganz witzig, Silvia, weil da hat sich bei mir auch in den letzten Jahren wieder viel geändert. Diese Gartenserie, die ist ein paar Jahre alt und damals ging mir es sogar gar nicht so um den Naturschutz im Garten, sondern ich habe halt auch visuelle Kommunikation studiert, also ich habe auch ein Faible für Design. Mir ging es wirklich viel um Ästhetik, um Schönheit. Ja, was kann ein Garten auch noch für ein Mensch sein? Es war gar nicht so der biodiverse Hotspot, sage ich mal. Das wäre jetzt ge gekommen, wenn ich eine neue Staffel hätte drehen können, was irgendwie mal im Gespräch war, was sich aber jetzt einfach nicht ergeben hat. Also der Garten kann noch viel mehr sein als für Tiere jetzt ein Habitat. Also der ist ja für uns, für die Seele gut. Es ist kann ein Kunstwerk sein, es kann ein Ort der Kommunikation sein. Ein Rückzug, es kann dein bester Freund oder deine beste Freundin sein, der Garten, ja. Trost, ja, und unheimlich viel Freude. Es gibt immer was zu sehen und was zu tun. Und bei dieser Reihe Neue Gartenkunst ging es eigentlich eher darum, was kann man so auf richtig hohem Niveau, also vom Design auch machen. Und wenn ich jetzt auch teilweise selber Wildstaudenbeete anlege, für Kommunen im Rhein-Main-Gebiet geht es mir auch immer um eine ästhetische Komponente. Ich will nicht nur, weil die Leute müssen ja mitgenommen werden. Kann ich nur sagen, ich mache nur was jetzt für die Bienen und die Schmetterlinge. Es muss auch den Leuten gefallen, den Menschen, die müssen daran auch Spaß haben. Und ja, das ist mir immer wichtig, auch diese ästhetische Seite des Gartens.
Ja, also ich werde auf jeden Fall dabei sein bei dem Workshop. Ich bin da nämlich schon ganz gespannt drauf auf diese Gärten. Genau, also ich hoffe, dass einige, die heute hier lauschen, auch mit dabei sein werden. Und jetzt übergebe ich dir noch das Wort nochmal für eine Abschlussbotschaft an unsere Hörerinnen und Hörer.
Oh, da erwischst du mich aber auf dem ganz falschen Fuß, eine abschließende Botschaft. Darüber habe ich mir gar keine Gedanken gemacht. Ich hätte mal öfters einen Podcast hören müssen. Ja, aber du weißt ja, ich bin ständig in irgendwelchen Gärten oder Wiesen unterwegs. Nein, ich denke, man soll einfach machen. Ja, einfach anfangen. Und wenn es noch so klein ist, hilft für uns alle und hilft auch für einen selber, glaube ich. Ja.
Wie schön, dass du bis zum Schluss mit dabei geblieben bist. Heute lohnt sich's ganz besonders, mal in die Podcast-Beschreibung reinzuschauen. Zum einen deshalb, weil du dort den Link findest, wo du dich für den Workshop mit Christoph kostenfrei anmelden kannst. Und es sind auch noch ein paar andere ganz spannende Links dabei. Christoph hat uns viel erzählt und deswegen gibt es heute einfach auch viele Quellen. Ich freue mich, wenn du da mal reinschaust. Und ich freue mich natürlich ganz besonders, wenn du in 2 Wochen am Freitag wieder dabei bist, wenn es heißt, grüner geht immer, gesünder und smarter auch. Ich kann dir allerdings jetzt noch nicht genau sagen, um was es da gehen wird, denn ich bin mitten in den Osterferien und da läuft bei mir alles immer ein bisschen langsamer, wenn die Kinder zu Hause sind. Und deshalb kann ich dir das jetzt gerade noch gar nicht so genau sagen. Lass dich einfach überraschen und schalte auf jeden Fall wieder ein. Und damit du es nicht verpasst, ist es immer am besten, wenn du einfach in deiner bevorzugten Podcast-App diesen Podcast hier abonnierst, also einfach auf Folgen klickst, denn dann bekommst du die Podcast-Folge automatisch angezeigt. Oder auch du trägst dich für den Newsletter ein, der zu Grüner geht immer gehört. Da findest du den Link natürlich auch in der Podcast-Beschreibung. Einfach unter den ganzen Links zu Christoph, da findest du dann den Link, wo du dich für den Newsletter eintragen kannst. Und dann schreibe ich dir sogar eine E-Mail, wenn es eine neue Folge gibt. Ich freue mich auf jeden Fall auf dich. Bis bald.